Gemeinde. Die gesamte Menschheit ist mit wunderschöner Natur beschenkt. Und dann nimmst du eine Lupe, Google Earth, gehst du so runter und dann triffst du einen Punkt. Zu dieser wunderschönen Natur gehören Streuobstwiesen. Gleich bei uns hinter dem Garten auf dem Lande ist eine Streuobstwiese. Jedes Jahr freut man sich. Herrliche Blütenpracht im Frühjahr. Und dann die Farbenpracht im Herbst. In Kolditz, die Kleinstadt in der Nähe von Leipzig, da kannst du stundenlang über Streuobstwiesen wandern und dort Wiesenchampignons sammeln. Ist euch klar, wo die schönste Streuobstwiese sich befindet? Ja, wo? Riecht? Nein, nein, nein. Wenige Kilometer von euch entfernt, von dieser Gemeinde, befindet sich die schönste Streuobstwiese, die ich kenne. Du wanderst den Naturlehrpfad Sauwald entlang, kommst zum Naturschutzzentrum Erzgebirge und dort befindet sich eine mehrere Hektar große Streuobstwiese. Du kannst da herumwandern. Lebensraum für 2000 bis 5000 Lebewesen, Insekten, Vögel, Säugetiere. Für alle Alten unter uns. Die kostbarsten Bäume sind die alten Knorrigen mit den Hohlräumen. Die haben Brutstätten für Vögel. Für Dieter Hampel wurde gebetet. Da habe ich so gedacht, wenn der alte Baum richtig hohl ist, es ist ein Wunder, es sind noch Blüten obendran, ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Der blüht noch. Die allerbesten Bäume sind die ganz hohlen. Die sind bei den Vögeln besonders beliebt. Man schreibt Martin Luther das Sprichwort zu. Wenn ich wüsste, dass morgen, wie geht es, die ganze Welt untergeht, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Auf dieser Wiese stehen keine Bäume, da stehen Bäumchen. Die sind alle klein. Unter den vielen, vielen Obstbäumen, die dort stehen, befinden sich sehr viele Apfelbäumchen. Und es war irgendwie eigenartig, dass in dieser Woche im Morgenmagazin des Evangeliumsrundfunk das Lied der Woche lautete Apfelbäumchen, gesungen von Beate Ling. Und so haben wir heute eine Überschrift über der Predigt und die lautet Apfelbäumchen der einen Hoffnung. Das ist ein schönes Bild und hinter diesem Bild steckt eine Theologie. Eine Theologie der Krisenbewältigung. Diese Theologie hat der Apostel der Heiden, Paulus, entwickelt in seinen Briefen an die Gemeinden. Da gibt es ganz verschiedene Lebenssituationen, im Römerbrief, Korintherbrief und so weiter. Und für jede dieser kritischen Situationen hat er eine Theologie entwickelt. Und eine Lebenssituation, die der unsrigen heute sehr ähnlich ist, die findet ihr im Römerbrief, dort im Kapitel 5. Und das wollen wir jetzt mal lesen, Römer 5, dort die Verse 1 bis 5. Da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Soweit. Es gibt zwei verschiedene Arten von Krisen. Die erste Art, das sind die selbstverschuldeten Krisen. Das kennt ihr von diesem Gesetz von Saat und Ernte. Also der Siegbert hat uns das letzte Woche hier eindrücklich vor Augen geführt. Er hat nämlich gesagt, Siegbert, man muss das Richtige pflanzen. Der Satz gefällt mir. Und dann hat uns Siegbert das spaßig aufgezeigt, wenn man nicht das Richtige pflanzt, dann erntet man Grünkohl statt Brokkoli. So war das und das hat mir gefallen. Siegbert hat uns erklärt, gute Saat bringt gute Ernte hervor. Und eine üble Saat bringt üble Ernte hervor. Das kennt ihr von dem Sprichwort, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und deshalb beten wir für die Verantwortlichen im Staate, in der Gesellschaft. Wir beten, dass sie eine gute Saat legen, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass eine gute Ernte kommt. Und deshalb beten wir anhaltend für die Gemeindeleitung, für die Ältesten, für die Kassenwarten, dass sie gute Entscheidungen treffen, weil eure Entscheidungen entscheiden über Wohl und Wehe der Gemeinde künftig. Und deshalb beten wir für euch. Neben diesen selbstverschuldeten Krisen gibt es die unverschuldeten Krisen. Für die kann man nichts. Die kommen einfach. Und für diese unverschuldeten Krisen hat nun Paulus hier im Römerbrief im Vers 3 einen Begriff gewählt. Und dieser Begriff heißt Bedrängnisse. Die Bedrängnisse sucht man sich nicht, die kommen einfach. Die Corona-Krise damals hat sich niemand gesucht, die kommt einfach. Und mit ihr die ganzen Bedrängnisse für den Einzelnen, für Gemeinden, für die ganze Gesellschaft. Und sie ist noch nicht vorbei. Und dann kommt immer mehr dazu, dann kommt der Ukraine-Krieg, dann kommt die Inflation, die Geldentwertung, die Preissteigerung. Und dann kommt nicht zuletzt jeden Tag in den Medien die Energiekrise. Wir könnten zusammenfassend sagen, Bedrängnisse satt. Es steht bis hier. Die Bedrängnisse 57 nach Christus. Als Paulus diesen Brief an die Römer schrieb, die waren andere als heute. Vermutlich waren sie schlimmer für die Menschen damals als für uns heute. Aber das Wort Gottes in den Bedrängnissen, die Theologie der Krisenbewältigung, die hat sich nicht verändert. Das Wort Gottes bleibt immer dasselbe. Und es spricht in unsere Situation heute genauso wie damals in die Situation der dortigen Menschen in Rom. Gottes Wort überdauert alle Zeiten. Und der Einstieg hier, der ist nun richtig krass. Da müsst ihr euch anschnallen. Wir rühmen uns der Hoffnung, aber nicht nur das. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Boah, was soll das denn? Natürlich bin ich an die Strafverteidigung erinnert worden. Ihr seid Gäste, ich bin Strafverteidiger vom Beruf. Und niemals würde ein Strafverteidiger auf die Idee kommen, eine Tat zu verteidigen. Er verteidigt immer einen Täter. Und nichts anderes steht jetzt hier. Nichts anderes steht jetzt hier. Paulus rühmt nicht die Bedrängnisse. Da steht nicht, wie schön ist das denn, dass es eine Inflation gibt? Ist das genial? Ist das herrlich, dass die Preise überall steigen? Oder er rühmt hier nicht den Krieg. Nein, hier steht was anderes. Hier steht, Paulus rühmt sich in den Bedrängnissen. Warum? Warum tut er das? Weil sein Blick nicht auf der Erscheinung hängen bleibt. Paulus schaut weiter. Er schaut weiter. Paulus erkennt eine Chance in den Bedrängnissen. Er erkennt im Bösen etwas Gutes. Im Schlechten Gutes erkennen. Es ist, als würde uns hier im Kapitel 5 ab Vers 3 die Kurzsichtigkeit genommen werden. Es ist, als würden wir alle eine Weitsichtbrille aufgesetzt bekommen während der Bedrängnisse. Schaut weiter. Erkennt das Gute im Bösen. Das steht hier. Sollte es dem Herrn möglich sein, uns in all den Bedrängnissen satt der Gegenwart etwas Gutes zu schenken? Er tut es im Hinblick auf unseren Glauben. In den Bedrängnissen liegt eine Chance. Und deshalb sprechen wir heute darüber. Und die Christine hat das gebetet. Denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist das, was wir kennen. Die Bedrängnisse, selbst die Bedrängnisse sollen uns zum Besten dienen. Dem natürlichen Menschen geht es in den Bedrängnissen nicht gut. Der natürliche Mensch ist kurzsichtig. Er kann in den Bedrängnissen nichts Gutes erkennen. Es steht ihm sprichwörtlich über dem Kopf. Man möchte resignieren, weil alles immer schlechter wird. Man möchte sich die Ohren zuhalten. Man will es nicht mehr hören, diese Schreckensnachrichten. Man wird sprachlos. Viele werden sprachlos über die Regierenden. Manche machen ihrem Unmut Luft, gehen auf die Straße. Stichwort Erzgebirgsschrei in Annaberg-Buchholz. Andere wollen das nicht, die wollen sich nur noch verkriechen, schließen Türen und Fenster. Betroffen sind Männer und Frauen. Ich darf mal du sagen. Du bist als Gast im Wiesenbad. Und das Wiesenbad erinnert an eine biblische Geschichte eines Mannes. Du findest diese Geschichte oder wir finden sie in Johannes Kapitel 5. 38 Jahre lang lag der Gelähmte am Teich Bethesda. Aber nicht nur er allein. Da waren 5 Säulenhallen, alles voller Kranker. Heute würden wir so sagen, Herz, Lunge, Hals, Nasen, Ohren, Chirurgie, Orthopädie. Die 5 Hallen sind voll. Die Welt ist krank. So ist es einerseits. Aber andererseits war jemand an diesem Ort, der Herr Jesus Christus. Ich erzähle das deshalb, weil dieser Mann, der dort lag, Druck hatte. Der hatte richtig Druck. Und das erzähle ich deshalb, weil wir Männer Druck haben. Wir haben richtig Druck, das Leben zu meistern. Ich fühle, was dieser Mann da gefühlt hat. Er konnte nie, wenn das Wasser sich bewegte, dort hineinfinden, weil er brauchte Hilfe. Er konnte es nie als Erster schaffen. Ich empfinde den Druck des Mannes in der Bedrängnis seiner Krankheit. Und glaubt mir, ich kenne solchen Druck, der auf einem Mann liegt, aus meinem Leben. Ich empfinde mit allen Männern mit diesem Druck, den sie haben. Und zu meinen Söhnen habe ich immer gesagt, und das sagt der Herr Jesus Christus heute den Männern unter uns. Du hast das Zeug dazu, das Leben zu meistern. Der Jesus Christus hat dir alles anvertraut und geschenkt und in dein Leben gelegt, dass du das Leben meisterst. Und zwar nicht dann, wenn wie jetzt draußen die Sonne lacht, sondern wenn die Bedrängnisse da sind, wenn die Stürme kommen, wenn es dunkel wird, sagte der Jesus, du meisterst das Leben, du hast es drauf. Was lastet nicht alles auf den Schultern der Frauen? Gibt es eine Geschichte in der Schrift, Lukas Kapitel 13, da wird ab Vers 10 von einer gekrümmten Frau berichtet, die seit 18 Jahren gekrümmt war. Und da denkt man, meine Güte, was lastet alles auf den Schultern von Frauen? Alles auf einmal. Die Lasten des Lebens, die ziehen nach unten. Man sieht es der Frau nicht an. Die geht aufrecht. Die steht da, an der Kasse bezahlt. Aber wie es in ihrem Herzen aussieht, wie sie nach unten gebeugt ist, sieht niemand. Es passiert innerlich. Jesus Christus sagt den Frauen unter uns, leg deine Lasten ab heute am Kreuz. Bring die Lasten des Lebens mir. Ich habe deine Lasten getragen, Frau. Er sagt nicht Frau, er sagt Tochter. Und die Frauen erinnern mich, wenn ich an Frauen denke, erinnere ich mich immer an Martha und Maria. Du hast viel Mühe, Tochter. Du machst dir viel Mühe. Du sorgst viel. Aus gutem Grund. Aber der Herr sagt dir immer wieder, eins aber tut Not. Halte inne, Tochter des Herrn, halte inne. Nimm das Wort, geh in das Gebet. Durchbreche dieses dir Mühe machen. Durchbreche das. Komm zum Herrn. Gelähmt, gekrümmt und wir alle miteinander bedrängt. Und dazu singt Beate Ling dann passend diese Liedzeile. Es sind Tage, da möchte man kein Apfelbäumchen pflanzen. Weil es so hoffnungslos ist, füge ich an. Aber Luther und Paulus, die schauten weiter. Nämlich Vers 3. Die Bedrängnis bewirkt Gutes. Sie bewirkt standhaftes Ausharren. Die Not lehrt, durchzuhalten. Luther formuliert, die Trübsal bewirkt Geduld. Statt Verzweiflung wächst eine Tugend in dir, die Tugend der Geduld. Das heißt, in den Bedrängnissen des Lebens wird der Charakter geformt. Ich wiederhole Siegbert. Wir hören mit dem Lobpreis auch nicht unter Bedrängnissen auf. Wir bleiben Zeugen des Glaubens. Es gibt oberflächlich Fromme. Der oberflächlich Fromme leitet seine Gottesnähe davon ab, dass bei ihm alles glatt läuft, dass es keine Bedrängnisse gibt. Er schaut nach rechts, er schaut nach links. Oh, was hat der für Leid, was hat der für Bedrängnis? Mein Leben ist frei von Bedrängnissen. Und er meint dann, davon eine besondere Gottesnähe ableiten zu können, weil er keinerlei Bedrängnisse hat. Paulus war nicht oberflächlich. Paulus hatte Tiefgang. Der tief verwurzelte, in Jesus Christus tief verwurzelte Fromme erkennt in den Bedrängnissen seines Lebens eine Chance. Das Apfelbäumchen wird standhaft. Es wird nicht entwurzelt. Unter den Bedrängnissen geht die Wurzel des Lebens im Glauben tiefer in die Erde. Vers 4. Das standhafte Ausharren, also die Geduld, bewirkt Bewährung. Im Strafrecht beträgt die Mindestbewährungszeit 2 Jahre. Worum geht es dabei? Es geht um einen Begriff. Es geht um die Erprobung. Bewährung heißt Erprobung straffreien Lebens. Bewährung ist Erprobung. Bedrängnisse erproben den Glauben. Du kannst den Glauben in den Bedrängnissen aus lauter Enttäuschung, Wut und Zorn über das Handeln, vermeintliche Handeln des Herrn wegwerfen. Du kannst aber deinen Glauben erproben und er wird fester und tiefer. Und das Vertrauen in das Handeln des Herrn wächst weiter. Bewährt sich der Glaube unter den Bedrängnissen oder kommt etwas zurück, was du aus dem alten Leben kennst, die Selbstsucht. Und du setzt dich wieder auf den Thron. Die Bewährung aber, Vers 4, Hoffnung. Je länger es der Verurteilte schafft, straffrei zu leben, desto stärker wird die Hoffnung auf ein anhaltend verändertes Leben. Der bewährte Glauben bewirkt Hoffnung. Und nicht nur dann für das Heute, sondern unter all den Bedrängnissen heute Hoffnung für das Morgen und für die Herrlichkeit, für die Zukunft, lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht die Hoffnung dieser Welt. Es gibt diese Hoffnung und es gibt jene Hoffnung. Es ist zweimal das gleiche Wort, aber es sind 2 verschiedene Dinge. Ich werde euch das kurz aufzeigen. Die Überschrift über der Predigt lautet nicht Apfelbäumchen der Hoffnung, sondern sie lautet Apfelbäumchen der einen Hoffnung. Wir hoffen nicht auf das Ungewisse. Vielleicht wird es, vielleicht wird es auch nicht. Frei nach dem Motto von Cicero, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, die Hoffnung stirbt nie. Der natürliche Mensch hofft wie in einem Wunschdenken. Er hofft darauf, dass bestimmte gute Ereignisse künftig eintreten, damit dann in Erfüllung kommt, was er hofft. Das ist Wunschdenken des Menschen. Das ist Inhalt unserer natürlichen Hoffnung. Aber das ist nicht die Hoffnung der Schrift. Das ist nicht der Begriff, den Paulus hier verwendet. Das ist nicht der Hoffnungsbegriff unseres Glaubens. Unsere Hoffnung hier in Römer 5 ist kein Wunschdenken, sondern es ist, ihr kennt das, feste Zuversicht. Unerschütterlich, unverbrüchlich. Eine Gewissheit, die keine Zweifel kennt. Es ist eine Gewissheit, die auf dem Wort fußt und die darauf fußt, auf der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, der durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt. Darauf fußt unsere Hoffnung. Was sind das zum Beispiel für Worte? Ich nenne euch mal 2. Ein Wort Gottes steht heute im Psalm dieses Tages, 138. So ein Mann der Hoffnung war David. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Dessen war sich David sicher. Das war seine feste Glaubensüberzeugung. Und wenn ihr jetzt Römer 5 nehmt, braucht ihr bloß mit dem Kopf etwas höher gehen. Und da findet ihr die Bezugnahme von Paulus auf den Vater unseres Glaubens, Abraham. Was ist das für eine Hoffnung? Ab Vers 18 im Kapitel 4. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, heute Bedrängnisse satt, alles zu spät. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Diese Stelle ist wie ein Musterbeispiel für Theologie in den Bedrängnissen. Es ist unmöglich, dass er Vater wird. Der ist 100, die Frau ist 90 und sein Glaube wird darin noch stärker. Das ist Glaubensvorbild. Auf solche Worte stützen wir unsere feste Überzeugung, dass jede Verheißung in unserem Leben und der Gemeinde in Existenz kommt. Welches Ausmaß die Bedrängnisse auch immer noch annehmen werden. Was auch immer noch passiert, niemand von uns weiß das. Aber gestützt auf dieses und solcher Art Worte bekennen wir, wir werden nicht zu Schanden werden. Und Paulus begründet es auch, warum. Wir werden deshalb nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Das ist die Begründung. Wir werden nicht zu Schanden werden. Nochmal mit unseren Worten. Paulus erkennt im Hinblick auf unseren Glauben in den Versen 3 und 4 das Gute im Schlechten. Ein in Geduld erprobter, fester Glaube, der von der einen Hoffnung geprägt ist. Ich habe mir Jeremia 17, 7 und 8 angeschaut. In Bezug auf diese Bibelstelle können wir Folgendes sagen. Wenn die Hitze kommt, muss sich das Apfelbäumchen nicht fürchten. Seine Blätter bleiben grün. Wenn ein dürres Jahr kommt, bringt es Frucht hervor, ohne aufzuhören. Und das gilt dir und das gilt unserer ganzen Gemeinde. So, Tabea und ich, wir möchten im Herbst noch ein kleines Projekt verwirklichen. Weil das mit dem Gemüseanbau bei uns noch viel weniger klappt als beim Siegbert. Also wir haben eine kleine freie Fläche in unserem Garten und wir werden jetzt im Herbst noch 3 Bäumchen pflanzen. Und es ist auch ein Apfelbäumchen dabei. Ihr dürft davon ausgehen, dass wir so viel gärtnerischen Sachverstand, Restverstand haben, dass wir diese Apfelbäumchen nicht im Sommer gepflanzt haben, sondern jetzt ist beste Zeit, im Herbst. Wenn es dunkel wird, wenn die Stürme des Lebens kommen, dann pflanzt man das Apfelbäumchen. Beate Lingen hat es gesungen, das Lied geht weiter und dann singt sie, die dunklen Tage sind fürs Apfelbäumchen pflanzen wie gemacht. Apfelbäumchen der einen Hoffnung, gepflanzt in Dunkelheit und in den Stürmen des Lebens. Hoffnungsschimmer. In den Bedrängnissen des Lebens, Hoffnung in der dunklen Zeit. So, ich darf enden mit einem wunderschönen Bild. Der schönste Ort ist nicht die Apfelbäumchenplantage am Naturschutzzentrum. Nein, wo ist der schönste Ort? Der schönste Ort ist hier. Hier. Warum? Hier versammeln sich Menschen, Junge bis hin zu Alten und ich liebe es bis hin zu den Knochigen. Und alle vereint eins, die feste Zuversicht auf das Handeln Gottes. Eine feste Zuversicht im Glauben, nicht wegen der Umstände des Lebens, sondern wegen des Handelns unseres Herrn Jesus Christus. Und so wird das hier der schönste Ort am Orte. Hoffnung geht aus in den Ort Annaberg-Buchholz, in die umliegenden Orte, in das Land hinein. Wenn wir alle miteinander solche Apfelbäumchen sind, in Jesu Namen.